Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 15 bis 25 der Sure 79, Nauseat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ataka hadith Musa? إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى.
الله أكبر، صلاة النبي أحسن. الله الله الله.
اذهب إلى فرعون إنه طغى.
الله أكبر، نعم يا مولانا.
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأغلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ist die Kunde von Moses zu dir gedrungen, da der Herr ihn im heiligen Tale Tuva rief: Geh hin zu Pharao, denn er widersetzt sich und spricht: Willst du dich nicht reinigen? Und ich werde dich zu deinem Herrn führen, auf das du dich fürchtest. So zeigte er ihm das große Zeichen. Er, Pharao, aber leugnete und widersetzte sich Gott weiterhin und wandte sich ab, um zu streiten. Er versammelte sein Volk und sprach: Ich bin euer höchster Herr. Da erfasste ihn die Strafe Gottes in dieser und in jener Welt.
Thank you. Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 22. September 2022, gleich dem 31. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Beginns der Woche der Heiligen Verteidigung. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. UNO-Vollversammlung. Irans Präsident fordert Bestrafung von Mördern des Generals Soleimani. Rede vor UNO-Vollversammlung. US-Präsident behauptet erneut Bereitschaft zur Rückkehr zum JCPOA. IAEA-Generaldirektor und Russlands Außenminister beraten die Lage am AKW Saporischschja. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. UNO-Vollversammlung. Irans Präsident fordert Bestrafung von Mördern des Generals Soleimani. Präsident der Islamischen Republik Iran hat die amerikanische Mobbings- und Interventionspolitik verurteilt. In einer Rede vor der UNO-Vollversammlung sagte Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, am Mittwoch: Iran fordert eine faire, gerichtliche Untersuchung des Verbrechens des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten bei der Ermordung des Generalleutnants Qasem Soleimani durch ein faires Gericht. Raisi betonte, es sei der Wunsch jedes einzelnen Menschen, dass Gerechtigkeit als eine göttliche Vorgabe praktiziert wird. Er sagte dazu weiter, Iran unterstütze die Globalisierung der Gerechtigkeit, denn sie sei einigend, während Unterdrückung kriegestiftend sei. Präsident der Islamischen Republik Iran unterstrich, dass Iran an gemeinsames Schicksal der Menschheit glaubt und meint, ein Land, das Gerechtigkeit für sich beanspruche und zugleich Terroristen unterstütze, sollte sich für Menschlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit schämen. Aber Völkerrechte, die durch Großmächte mit Füßen getreten würden, besäßen einen höheren Stellenwert als Menschenrechte. Raisi zeigte dann ein Foto vom General Soleimani, dem ehemaligen Kommandeur der Rotsbrigaden der iranischen Revolutionsgarden, der im Januar 2020 in der Nähe des internationalen Bagdader Flughafens bei einem US-Drohnenangriff ums Leben kam, und sagte, eine faire gerichtliche Untersuchung des Verbrechens des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten ist ein Dienst an der Menschlichkeit. Des Weiteren verwies der iranische Präsident auf die Fortschritte der Islamischen Republik Iran in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie und erklärte, die heutige Welt brauche einen starken Iran. Er sagte dazu weiter, die alte Welt sei durch Unilateralismus, Hegemonie, Überwindung von Moral und Tugend, Verbreitung von Armut und Diskriminierung, Gewaltanwendung und Einsatz internationaler Organisationen als Druckmittel in unabhängigen Ländern geprägt gewesen. Und diese ungerechte Ordnung habe heute ihre Legitimität verloren und gehe zweifellos zugrunde. Der Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte, der Untergang der politischen Ethik und die krankhafte Zunahme illegitimer Aktionen des Unilateralismus haben große Herausforderungen auf dem Weg der menschlichen Existenz geschaffen. Um diesen neuen globalen Drohungen zu begegnen, gäbe es nur die Option der Verbundenheit im Rahmen des Multilateralismus sowie auf der Grundlage der von göttlichen Propheten geschaffenen Prinzipien. Präsident Raisi erklärte, die Islamische Republik dulde keine Beziehung, die auf Unterdrückung basiere, und stehe zu den Rechten ihres Volkes. Er fügte hinzu, eine Logik, die auf Gerechtigkeit basiere, sei mächtig und beherrsche die Herzen. Und ein Land, das keine Logik habe, greift auf Besatzung, militärische Intervention, Feldzug und selektive Behandlung und viele andere Gräueltaten zurück. Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte dann, Hegemonie und der Geist des Kalten Krieges belästigten die Welt und eine neue Ära der Unruhe bedrohe die Welt. Er fügte hinzu, der Wunsch der Nationen der Welt, Gerechtigkeit zu verwirklichen, habe zugenommen. Präsident Raisi bekräftigte ferner, die Fruchtbarkeit der Doktrin des Widerstands ist ein klarer Ausdruck der Entschlossenheit der Nationen, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Aber andererseits versucht der Unilateralismus, die Länder von ihrem direkten Weg abzuhalten. Die US-Amerikaner ließen Länder nicht auf eigenen Beinen stehen und die Freunde dieses Landes seien auch nicht in einer besseren Situation. Was heute in Europa passiere, sei ein Spiegel dessen, was in den vergangenen Jahrzehnten in Asien geschehen sei, sagte der iranische Präsident abschließend. Rede vor UNO-Vollversammlung. US-Präsident behauptet erneut Bereitschaft zur Rückkehr zum JCPOA. Washington ist nach Angaben des US-Präsidenten bereit, zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA zurückzukehren. In einer Rede am zweiten Tag der 77. UNO-Vollversammlung gab Joe Biden an, zum Atomabkommen zurückkehren zu wollen und sagte dazu weiter, er wird dem Iran nicht erlauben, Atomwaffen zu erwerben. Iran stellt die Angaben des US-Präsidenten in Frage und erklärt, Biden sei aufgrund interner Probleme und des Drucks des israelischen Regimes nicht in der Lage, sich für die Rückkehr zum Atomabkommen zu entscheiden. Deshalb bediene er sich der Taktik der Schuldzuweisungen und des Ultimatums, was dazu geführt habe, dass die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens zu lange gedauert hätten. An einer anderen Stelle seiner Rede warf Biden Russland angesichts des Krieges gegen die Ukraine einen schamlosen Verstoß gegen die UNO-Charta vor. In diesem Krieg geht es schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen und das Recht der Ukraine als Volk zu existieren, sagte Biden. US-Präsident verurteilte zudem die Drohung des russischen Präsidenten Putin, Atomwaffen einzusetzen. Russlands nukleare Drohungen seien unverantwortlich, fügte Biden hinzu. Die Generaldebatte der 77. UN-Vollversammlung dauert eine Woche und wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder vollständig als Präsenzveranstaltung abgehalten. IAEA-Generaldirektor und Russlands Außenminister beraten die Lage am AKW Saporischschja. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, haben am Mittwoch bei einem Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York die Situation des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja erörtert. Bei diesem Treffen sei es nach Angaben von Grossi um die Errichtung einer Schutzzone des Umkämpften von Saporischschja gegangen. Die Räder seien in Bewegung, aber ein konkretes Ergebnis gebe es noch nicht, erklärte der IAEA-Generaldirektor vor Journalisten. Er habe aber den Eindruck, dass es auf allen Seiten die Überzeugung gebe, dass die Einrichtung einer solchen Schutzzone unverzichtbar sei. Eile sei geboten. Er hoffe, dass er bald in die Ukraine und dann auch nach Russland reisen könne, um die Verhandlungen fortzusetzen. Grossi traf am Rande der UNO-Vollversammlung auch den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba. Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen IAEA-Generaldirektor und Kuleba stand die Sicherheit der Atomkraftwerke Saporischschja. Weil sich die Situation rund um das ukrainische AKW noch weiter verschlechtert habe und ihm riesige Sorge bereite, sei Eile geboten, sagte der IAEA-Chef. Das Kernkraftwerk steht seit Anfang März unter russischer Kontrolle und wird immer wieder beschossen. Guterres macht sich Sorgen um den Krieg der Menschen gegen Natur. UNO-Generalsekretär hat Regierungen und Organisationen in aller Welt aufgerufen, ernsthafte Schritte gegen Klimawandel zu unternehmen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zum Auftakt der 77. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung am Mittwoch vor einer Verschärfung internationaler Krisen und einem Winter des weltweiten Unmuts gewarnt. Guterres sieht die teilnehmenden 150 Staats- und Regierungschefs vor immensen Aufgaben. Es gelte, nicht nur den Planeten zu retten, der buchstäblich in Flammen stehe, sondern auch die hartnäckige Corona-Pandemie zu bewältigen. Zum Klimawandel sagte Guterres, es müssen ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden, die Treibhausgase bis 2030 um 45% zu eliminieren, mit dem Ziel, fossile Brennstoffe bis 2050 zu eliminieren. Es muss dabei darauf hingewiesen werden, dass die Treibhausgase in den letzten 10 Jahren um 14% gestiegen sind und somit die Welt vor einer Klimakatastrophe steht. In Bezug auf die Länder der Gruppe der 20, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 80% auf ihrer Agenda haben, erklärte er, die Krise des Klimawandels ist eine Studie über wirtschaftliche und moralische Ungerechtigkeit. Guterres glaubt, dass arme und gefährdete Länder Opfer der zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels sind, während Unternehmen für fossile Brennstoffe, Privatbanken und andere Institutionen weiterhin profitable Investitionen tätigen. Die 77. Sitzung der Vollversammlung der Vereinten Nationen begann am 21. September für eine Woche am Hauptsitz dieser Organisation in Manhattan, New York. Die Generaldebatte dauert eine Woche und wird erstmals seit 2019 wieder vollständig als Präsenzveranstaltung abgehalten. Premierminister vom Irak und Libanon erörtern regionale Krisen. Der irakische Premierminister und sein libanesischer Amtskollege haben sich bei einem Treffen am Rande der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York für Dialog zur Lösung regionaler Krisen ausgesprochen. Angaben der amtlichen irakischen Nachrichtenagentur diskutierten Mustafa al-Kasemi, der irakische Premierminister, und Najib Mirati, der designierte libanesische Premierminister, bilaterale Beziehungen und regionale Themen und loteten Wege zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Bagdad und Beirut in verschiedenen Bereichen aus. Dem Bericht zufolge würdigte Mirati dabei den Einsatz des Irak bei der Lösung der politischen und wirtschaftlichen Krise in seinem Land. Bei diesem Treffen hoben al-Kasemi und Mirati auch die Bedeutung der Politik des Dialogs bei der Lösung regionaler Krisen sowie der konstruktiven Zusammenarbeit im Dienste der Interessen der irakischen und libanesischen sowie der Völker der Region hervor. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 24 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Deutschland und Europa stehen jetzt unmittelbar vor Wirtschafts- und Finanzcrash sowie einem großen Krieg, der sich nicht auf Europa begrenzen lassen wird. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, warnt in unserem Gespräch vor der Marionettenpolitik aus Kiew und Berlin. Heute hören Sie den vierten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Hotel, lassen Sie uns, wie ich vorhin gesagt habe, ein paar Worte über die Auswirkungen des Krieges auf das Leben der Menschen in Europa, einschließlich in Deutschland, verlieren. Den europäischen Bürger stehen schwere Zeiten bevor, einfach wegen fehlenden Gasimport aus Russland. Energiepreise haben sich bereits vervielfacht. Und das hat sich wiederum auf Lebensmittel und andere Dinge, Güter so einfach ausgewirkt. Wie sehen Sie einfach die Zeiten, die uns, die Ihnen bevorstehen, Winter und aber auch danach?
Also ich kann Ihnen sagen, persönlich und politisch sehe ich ganz, ganz schwarz. Das wird fürchterlich werden. Der weltweit hoch angesehene Industrie-, Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland wird in einer Weise zusammenbrechen, wie das wirklich nur durch direkte Kriegseinwirkung vorher denkbar gewesen wäre. Wir haben bereits tausende Insolvenzen, Insolvenzankündigungen. Wir haben Stahlwerke, mehrere, die geschlossen haben oder Kurzarbeit anmelden. Wir haben eine kaputtgehende Raffinerien, die mit Russenöl arbeiten und auch technisch darauf angewiesen sind, dass das kommt, schwächert, sodass im Prinzip die ostdeutsche Benzinversorgung zusammenbricht. Und das muss dann aus dem Westen ersetzt werden. Die Preise gehen auch da durch die Decke. Und das bedeutet grundsätzlich, dass wir von ganz furchtbaren Entwicklungen auch im humanitären Bereich bedroht sind, falls die deutsche Politik sich nicht ändert. Und die darf das nicht. Wir sind hier sozusagen Scholz-mäßig, ja, bundesregierungsmäßig, in einer Kiewer Situation. Auch bei uns gibt es eine Masse politische Korruption. Und auch bei uns gibt es dieses drauf angewiesen sein, Washington auf alle Fälle zu gehorchen. Wir haben einen Bundeskanzler, der von einem Strafverfahren bedroht ist, wegen einer korrupter Finanzgebaren der Scholz geführten Hamburger Landesregierung, des Senats. Und das sind Themen, die sind ganz hart und spielen sozusagen auf die deutsche Nachkriegssituation an. Wir sind kein souveräner Staat, wir sind amerikanisch-britisch besetzt, mit wieder deutlich über 50.000 Mann. Vielleicht sind es auch eher 60 oder 70 und wir wissen es gar nicht. Wir haben amerikanische Atomwaffen in Deutschland lagern. Wir haben eine riesige Luftwaffenbasis Rammstein, die da aktiv ist. Das sind die ganzen Dinge, die wir da sehen müssen. Und das bedeutet im Prinzip, Deutschland steht vor seinem Untergang. Wo wir uns da wiederfinden, wissen wir gar nicht. Und die deutsche Bevölkerung beginnt zu begreifen, dass sie von aller Welt verlassen ist, dass niemand sie retten wird, außer sie selbst. Dass das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass so ein Bewusstsein überhaupt entsteht und die Menschen das an sich ranlassen, dass sie ihre gewohnte Passivität ihre gewohnte Bequemlichkeit und Feigheit aufgeben müssen und müssen buchstäblich das deutsche Schicksal in die eigenen deutschen Hände nehmen.
Herr Hostel, lassen Sie uns nun zum Schluss kommen und wie immer uns die Perspektive angucken. Wie sehen Sie die?
Die Perspektiven sind vorgezeichnet. Wenn das so weitergeht, landen wir in einem Weltkrieg, der Europa auslöschen wird. Wenn das so weitergeht, schaffen wir diese Auslöschung allerdings in der Vorbereitung auch dadurch, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein Finanz- und Wirtschaftszusammenbruch europaweit erfolgt, der am schärfsten und am härtesten und mit den schlimmsten Konsequenzen natürlich die Spitze Europas, nämlich Deutschland, trifft. Und ich denke mal, das ist auch der Plan in, ich will mal sagen, Washington und London. Das sind die Dinge. Paris ist da nicht unbedingt mit beteiligt, tut jetzt aber auch nicht Wesentliches dafür, um Deutschland aus dieser Klemme zu helfen. Es geht tatsächlich um das Wort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist die Tatsache, die wir hier in Europa haben. Und wenn Deutschland nicht auf die Füße kommt und wehrt sich gegen Washingtons kriminelle Politik, wird ganz Europa den Bach runtergehen. Wenn allerdings Deutschland auf die Füße kommt und schafft tatsächlich eine Gegenwehr gegen Washington, erscheint es plötzlich möglich, Europa zu retten, den Frieden zu retten. Deswegen hängen für den Deutschen, der darauf gar nicht vorbereitet ist, da hängt eine Verantwortung dran, die ist ungeheuerlich.
Vielen Dank, Herr Hosse, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, lieber Schorkny. Alles Gute nach Teheran.
Ja, danke schön.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Beginns der Woche der Heiligen Verteidigung. Bleiben Sie dran!
Am 31. Schahriwar, gleich dem 22. September 2022, jährt sich erneut der Beginn des Krieges, welchen das irakische Baas-Regime gegen die Islamische Republik Iran verhängte. Mit diesem Datum ist der Beginn der Woche der Heiligen Verteidigung, die vom 22. September bis zum 28. September andauert, verknüpft. Am 22. September 1980 begann das irakische Baas-Regime einen umfassenden Krieg gegen die noch junge Islamische Republik mit dem Ziel, dieses im Entstehen begriffene System zu stürzen. Saddam Hussein, der damalige Präsident des Irak, trat im Fernsehen vor das irakische Volk und kündigte den Beginn einer Invasion seiner Armee in Iran an, und er zerriss das Abkommen von Algier von 1975. Mit der Unterzeichnung des Abkommens von Algier am 6. März 1975 beendeten Iran und der Irak mehrere Jahre der Streitigkeiten und Grenzkonflikte. Obwohl dieser Vertrag und alle seine Anhänge und Vereinbarungen in Bagdad unterzeichnet wurden, wurde er als Abkommen von Algier bekannt, weil der damalige Präsident von Algerien, Houari Boumediene, und die Amtsträger dieses Landes als Vermittler fungierten. Saddams Regime kündigte 6 Jahre später, also 1980, einseitig den Algier-Vertrag auf und griff Iran am 31. September desselben Jahres an. Dieser Krieg wurde Iran in einer Situation aufgezwungen, in der die Islamische Republik Iran unter starkem Druck durch die arroganten Imperialisten, insbesondere die USA, stand und die iranischen Streitkräfte sich infolge der Revolution noch in der Phase des Wiederaufbaus und der Organisation befanden. Der Krieg, den Saddam Hussein gegen die Islamische Republik Iran begonnen hatte, verfolgte weitreichende Ziele, und der Traum vom Untergang der Islamischen Republik stand an der Spitze dieser Ziele. Aber das iranische Volk stützte sich in seinem Widerstand auf seine religiös-patriotischen Kapazitäten und Fähigkeiten und besiegte nicht nur seine Feinde, sondern hinterließ auch einzigartige Errungenschaften im Rahmen der Kultur der Opferbereitschaft und des Widerstandes. Genauso wie die Islamische Revolution unter der Führung von Imam Khomeini, Friede sei mit ihm, siegte, setzte sich die Heilige Verteidigung mit seiner Führung und seinem Befehl fort. Und was erreicht wurde, war eine große Leistung, denn zum ersten Mal in den letzten 200 Jahren stand Iran in einem ungleichen Krieg auf eigenen Beinen und verlor kein einziges Stück Land. Imam Khomeini sagte über den Widerstand: »In diesem Krieg haben wir den Schleier vom Gesicht der Imperialisten gezogen. In diesem Krieg haben wir unsere Feinde und Freunde erkannt. Wir sind in diesem Krieg zu dem Schluss gekommen, dass wir auf eigenen Beinen stehen müssen. Wir haben in diesem Krieg den beiden Supermächten Ost und West eine Niederlage bereitet. Tatsache ist, dass die heilige Verteidigung des iranischen Volkes den islamischen Gemeinschaften wertvolle und dauerhafte Errungenschaften erbracht hat, die unter dem Titel Islamische Volkswiderstandskultur analysiert werden können. Die Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins, das Wachstum religiöser Überzeugungen, Aufblühen von Talenten und das Entstehen von Kreativität, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der nationalen Einheit, Konsolidierung der Autorität der Islamischen Republik Iran, Gewährleistung der Unabhängigkeit des Landes, Schaffung eines Kampfvorbilds gegen Großmächte und die Unterstützung des islamischen Erwachens gehören zu den Tatsachen, die als Ergebnis von 8 Jahren heiliger Verteidigung erblühten und erweitert wurden. Die Kultur des Widerstands und der religiösen Selbstaufopferung konnte sich über die geografischen Grenzen hinaus erstrecken, da sie religiöse Überzeugungen beinhaltete. Damit kann der Auf- und Ausbau der islamischen Widerstandsfront in der Region als einer der zentralsten Errungenschaften der heiligen Verteidigung des iranischen Volkes betrachtet werden. Heute ist die Verteidigungs- und Offensivmacht der Islamischen Republik Iran so groß, dass sie aufgrund der Fortschritte bei der Herstellung aller Arten von Waffen, einschließlich der Herstellung von Raketen und Drohnen, sowie wegen ihrer starken Präsenz in internationalen Gewässern als regionale und internationale Macht anerkannt wird. Heute ist die mächtige Flotte der iranischen Marine unabhängig in fernen Gewässern präsent und die Streitkräfte des Landes sind die Beschützer der Interessen Irans und gewährleisten die internationale Schifffahrtssicherheit. Die erstaunlichen Fortschritte Irans im Bereich der Herstellung von Drohnen, insbesondere im Verteidigungs- und Militärbereich, haben in den letzten Jahren die internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Drohnen Shahed, Mohajer, Kerman 22, Simorgh, Gaza und Karar gehören zu den Drohnen, die von Experten der Verteidigungsindustrie und der iranischen Streitkräfte hergestellt werden. Die Macht und das Wissen Irans auf dem Gebiet der Drohnentechnologie beschränken sich nicht nur auf deren Bau. Das Abfangen von fortschrittlichsten Angriffsdrohnen ist ein weiterer Teil der Fähigkeiten der Islamischen Republik auf diesem Gebiet und die Übernahme der Kontrolle über einige der fortschrittlichsten militärischen Überwachungsdrohnen der USA und deren erzwungene Landung durch iranische Experten ist nur ein Teil dieser Fähigkeiten. Die Islamische Republik Iran hat auch große Fortschritte im Bereich der Abschreckung gemacht, indem sie verschiedene Arten ballistischer Raketen mit unterschiedlichen Anwendungen entwickelt und hergestellt hat. Die Raketen Shahab, Fateh, Qiyam, Emad, Sajil, Ghoramshar, Despul, Fateh Mubin und Rad 500 gehören zu den Errungenschaften Irans auf dem Gebiet ballistischer Raketen, die die Abschreckungsmacht des Landes erhöht haben. In einer Analyse betrachtete die US-Militär-Webseite 1945 Iran als das Land mit dem größten und effizientesten Arsenal an ballistischen Raketen in Westasien. Laut dieser Webseite ist Iran in Bezug auf seine militärische Macht nicht mit den USA oder China vergleichbar, aber es hat eine große Anzahl von Raketen gebaut, um sicherzustellen, dass jeder, der versucht, das Land anzugreifen, eine entsprechende Antwort darauf bekommt. Das Scheitern des vom irakischen Baas-Regime begonnenen allseitigen Krieges und des Traums vom Untergang der Islamischen Republik am beispiellosen Widerstand des islamischen Iran war nicht die einzige Leistung, die das iranische Volk in diesem Krieg erbrachte. Der Krieg führte zudem zur Erlangung vieler Errungenschaften in den Bereichen Verteidigung, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei sagte in Bezug auf die Bildung einer breiten Militärfront durch den Westen und Osten sowie auf deren Vorgehen in der Region gegen die Islamische Republik Iran während des auferlegten Krieges: Das Ziel dieser breiten Front war es, das islamische System Irans zu schwächen und auszuhöhlen und es mit internen Problemen zu beschäftigen, um letztendlich den Grundstein für den Zusammenbruch der Islamischen Republik zu setzen. Aber der islamische Iran und das iranische Volk blieben trotz des Mangels an Möglichkeiten und Ausrüstungen und vieler Probleme dieser Zeit standhaft gegenüber dieser Front und sie verließen letztendlich stolz das Feld. Aufgrund der Standhaftigkeit des iranischen Volkes während der achtjährigen heiligen Verteidigung sind viele einflussreiche Persönlichkeiten und aktive Denker in islamischen und nicht-islamischen Ländern zu einer festen Überzeugung bezüglich der starken Verteidigung des iranischen Volkes mit bloßen Händen gekommen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mazyar Asri mit dem Titel Irane Man, das heißt Mein Iran.
ای تو نجیب با شکوه خاک مقدس خدا آیه استقامتی توی رها ترین رها بلات سبز عاشقی تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان طلوع بی نهایتی آه
معبد مردان دلیر، یه سرزمین سرفراز پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهشت، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما. ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، فلات سبز عاشقی، طلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. سرزمین سرفراز پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهشت، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Wie Sie wissen, hat Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei das laufende iranische Sonnenjahr unter das Motto Produktion, wissensbasiert und arbeitsschaffend gestellt. Welche Wirkung hat die wissensbasierte Produktion auf die iranische Wirtschaft? Eine Wirkung besteht in der Senkung der Produktionskosten. Wir haben schon erwähnt, dass es wichtige positive Folgen für die Wirtschaft hat, wenn sie auf Wissen begründet wird. Der iranische Wirtschaftsexperte Mohammad Saburi Deilami sagt, der Einsatz von neuen Technologien im Produktionsprozess führt automatisch zu einer größeren Produktivität der Produktionsfaktoren und dadurch werden die Nettokosten für die Nutzung jeder Einheit von Produktionsfaktoren bei der Endherstellung des Produktes sinken. Mit anderen Worten, ist dies ein Weg zur Senkung des Endpreises von Produktionserzeugnissen im Inland und dies äußert sich von selbst in der größeren Konkurrenzfähigkeit eines Inlandserzeugnisses auf den Weltmärkten. Ein Bereich, in dem die Produktionskosten hoch sind, ist die Landwirtschaft. In der Produktion sollte man nach Tätigkeiten streben, welche den größten Nutzen bei dem geringsten Aufwand von Produktionsmitteln erfordert. Wissen unterliegt keiner Einschränkung und wird bei zunehmendem Einsatz nicht abgenutzt. Wenn nun Wissen bei der wissensbasierten Produktion zu einem der Organe der Produktion wird, kann bei der Entwicklung der wissensbasierten Produktion als Resultat von einer Reduzierung des Aufwandes die Rede sein. So können durch Zugrundelegung von Wissen bei der Produktion mit den gleichen Produktionseinheiten und Rohstoffen wie vorher mehr Erzeugnisse gewonnen werden. Dafür gibt es in der Landwirtschaft ein deutliches Beispiel. Heute liefern die Böden und Felder, auf denen man dank der wissensbasiert gewordenen Produktion tätig ist, trotz derselben Produktionsfaktoren wie vorher, wie Anbaufläche und dem gleichen Wasserkonsum und so weiter, teilweise ein um ein Vielfaches größeres Ernteergebnis als andere Böden, die ähnliche Bedingungen aufweisen, jedoch traditionell bebaut werden. Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die wissensbasierte Wirtschaft den Kostenaufwand senkt. Das heißt, durch diese Art von Wirtschaft werden die Produktionskosten reduziert. In der wissensbasierten Wirtschaft steigt auch die Produktivität merklich an. In der wissensbasierten Wirtschaft wird besonderen Wert auf die Produktivität gelegt. Wie Studien zeigen, haben innovative Tätigkeiten in den kleineren Betrieben, welche auf Wissen und praktische Anwendung von Wissen basieren, merklich in den letzten Jahrzehnten zu den industriellen Fortschritten geführt. Zum Beispiel konnte die iranische Kfz-Industrie bisher trotz der vollen Unterstützung der Regierung weder ein geeignetes Preis- noch Qualitätsniveau erreichen und auch keine günstige Produktivität erzielen, weil es ihr an Wissen, Technologie und Kreativität fehlte. Wenn sie aber wissensbasierte Unternehmen heranzieht, kann dies wesentlich zur Reduzierung von ihren Problemen hinsichtlich der Qualität ihrer Erzeugnisse beitragen. Die ehemalige Vizeministerin für Wissenschaft und Technologie Nasrin Sultan-Rah ist der Ansicht, Wirtschaft und Industrie werden dann wissensbasiert, wenn Wissen und Technologie in alle verschiedenen Bereiche dieser Wirtschaft und sowohl der kleineren Industrie als auch in der technisch hochentwickelten Industrie eingedrungen ist. Zum Beispiel stehen heute die Länder auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugherstellung miteinander in einem Wettbewerb und diejenigen, die an mehr Wissen und Technologie gelangt sind, können ihre Fahrzeuge mit neuen Möglichkeiten ausstatten, die andere Produzenten nicht haben und sich auf dem Wettbewerbsmarkt halten. Selbst der einfachen und mittleren Industrie bleibt, wenn sie ihre Produktivität steigern und konkurrenzfähiger bleiben will und mit weniger Kostenaufwand bei besserer Qualität auf dem Markt bleiben möchte, nichts anderes übrig, als Wissen und Technologie aufzunehmen. Zum Beispiel müssen Wissen und Technologie auch in einfachere Industrien wie zum Beispiel die Safran-, Berberitzen- oder Teppichindustrie vordringen und dort angewendet werden, um diese international konkurrenzfähig und führend zu machen. Wir sollten nicht denken, dass wissensbasierte Unternehmen sich auf Unternehmen mit hochentwickelter Technik beschränken. Wer auf dem Wettbewerbsmarkt und im freien Handel bleiben will, muss auf dem jüngsten Stand sein. Das heißt, er muss Produkte und Dienstleistungen anbieten, die neu sind und aus Forschung und Wissensproduktion hervorgehen. Er kann sich nur auf dem Wettbewerbsmarkt halten, wenn er im Bereich Wissen und Forschung tätig wird. Er muss neue Erzeugnisse anbieten können. Die meisten erfolgreichen Unternehmen in der Weltwirtschaft, die als multinationale Unternehmen bekannt sind, stecken 10-20% ihrer Verkaufserträge in die Forschung und Wissensproduktion. Damit sind sie bestrebt, ihre Position auf dem Weltmarkt beizubehalten. Es besteht also auch ein Zusammenhang zwischen der Basierung der Wirtschaft auf Wissen und dem Weltmarkt. Wenn die Produktion wissensbasiert wurde, werden also auch die Bedingungen für eine Präsenz der Produzenten auf den internationalen Märkten geschaffen. Und so können die Inlandsprodukte im Ausland vorgestellt werden und können ausländische Investoren und Konsumenten angezogen werden. Mit anderen Worten kann die Konkurrenzfähigkeit von inländischen Produkten in dem Falle zu Deviseneinnahmen führen. Wissensbasierter Export hat auch den Vorteil, dass seine Grundlage Wissen und damit ein Gut ist, welches weniger durch feindselige Politik und internationale Repressalien gefährdet werden kann. Die wissensbasierten Unternehmen arbeiten im Bereich der höheren Technologie und der Kommerzialisierung ihrer Forschungsergebnisse. Sie müssen drei Bedingungen hinsichtlich ihres technischen Niveaus, des Produktionsstadiums und der Forschungsprogramme erfüllen. Und ihre Erzeugnisse und Dienstleistungen müssen auf einem mittleren bis hohen technologischen Stand sein, sodass sie nicht so leicht kopierbar sind. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.